der Eishockey-Podcast.
Uli, der Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode. Wir haben heute einen Gast bei uns, dessen Name Fans vielleicht erstmal nicht mit Eishockey in Verbindung bringen. Er ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht, TV-Persönlichkeit und eigentlich schon immer mit dem Eishockey verbunden. Das alles ist so interessant, dass wir ihn einladen mussten. Wir begrüßen das Mitglied des DEL-Schiedsgerichts, Ingo Lenzen. Grüß dich.
Hallo, ich grüße euch.
Mit dabei vom Bulli ist auch Markus. Grüße nach Augsburg.
Servus.
Ja, Ingo, erstmal natürlich vielen Dank. Wir kennen deinen engen Terminkalender, dass es hier zustande gekommen ist, dieses Interview. Erste Frage, wo erreichen wir dich und wie geht's dir?
Also tatsächlich erreicht ihr mich am Bodensee in meiner Kanzlei. Ja. Ich war gestern noch in Köln zu einer Aufzeichnung, aber jetzt bin ich hier und tatsächlich bin ich auch, glaube ich, ein paar Tage hier, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, schön. Also wir wollen ja heute natürlich über dich sprechen, über deinen Eishockey-Hintergrund, aber natürlich auch über deine TV-Karriere, über deine Rechtsanwaltstätigkeit. Und wir beginnen mal mit dem Eishockey. Und wenn man da bei dir so ein bisschen in die Vita guckt, dann erübrigt sich fast die Frage, wie du zum Eishockey gekommen bist, weil dein Geburtsort ist Krefeld. Deswegen mal anders gefragt, welche Argumente sprachen denn damals für Eishockey und gegen beispielsweise Fußball?
Ganz einfach, meine Eltern. Also meine Mutter war schon immer ein großer Eishockey-Fan und hat die Meistermannschaft aus den 50er Jahren verfolgt, mein Vater ebenso. Und die fanden den Sport einfach toll und haben mich dann mit 6 oder 7 Jahren, ich weiß das nicht mehr genau, ich glaube sogar mit 6, einfach auf Schlittschuhe gestellt. Und ich bin auch ohne Schlittschuh gelaufen zu können zum Verein gekommen und habe dann da gestanden und habe mit den anderen mal versucht, uns am Schläger festzuhalten oder an der Bande. So ging das Ganze los.
Ja, du warst ja auch Spieler beim EHC Konstanz in der Regionalliga Südwest, damals die 4. Liga. Wir haben mal so ein bisschen in die Statistik geschaut, eine Punkteausbeute, die konnte sich ja definitiv sehen lassen. 85, 86, dass unsere HörerInnen so einen kleinen Eindruck von dir als Eishockeyspieler bekommen, gelangen dir in 6 Spielen 11 Punkte und 86, 87, 15 Punkte in 11 Spielen. Das Ganze geschah ja schon teilweise während deines Jurastudiums. War denn das Eishockeyspielen damals ein willkommener Ausgleich zum Studium?
Nee, ich will das mal anders ausdrücken. Also ich habe tatsächlich in Krefeld ja weit über 10 Jahre gespielt und war geneigt, Profi zu werden und bin dann schwer verletzt worden. So, und dann war die große Frage, was machst du jetzt? Ne? Versuchst du da wieder auf die Beine zu kommen und Anschluss zu finden oder konzentrierst du dich aufs Berufsleben? Und da war wieder mein Vater zugegen, der gesagt hat, Junge, jetzt mach da erstmal dein Studium, dann guckst du weiter. Und so bin ich dann nach Konstanz zum Jurastudium gegangen und habe da natürlich dann wieder Eishockey gespielt.
Okay. Also waren die Gedanken bei dir schon auch da, dass du eine Profi-Eishockey-Karriere anstrebst in der DEL oder vielleicht auch weiter hinaus?
Das mit der Spielerkarriere hat sich dann ja relativ schnell erledigt. Wenn du dann 2 oder 3 Jahre draußen bist oder zumindest nicht mehr hochklassig trainierst, dann weißt du, den Anschluss findest du nicht mehr. Also zumindest war das für mich damals klar. So, und dann stellte sich die große Frage, was machst du denn mit dem Sport? Spielen war ja okay, aber mich hat der Trainerjob auch gereizt. Und dann habe ich halt relativ schnell entschieden, einen Trainerschein zu machen. Den habe ich übrigens mit dem heutigen Bundestrainer zusammen gemacht, mit dem Harry Kreis.
Ja.
Und der Markus Kuhl war auch noch bei dem Lehrgang dabei. Also honorige Menschen. Genau, honorige Menschen bei mir in diesem Trainerlehrgang, der mir riesen Spaß gemacht hat. Ja, und dann habe ich erstmal den EC Konstanz trainiert und war da natürlich auch noch Spieler.
Wie kam denn dieses Engagement zustande? Weil du es gerade gesagt hast, 94, 95 warst du ja da Head Coach beim EHC Kreuzlingen in der 2. Schweizer Liga. Du hattest ja 1990 schon deine Zulassung als Rechtsanwalt in der Tasche.
Ja, genau. Also das ist ganz einfach, wenn man die Gegebenheiten hier in Konstanz kennt, dann weiß man, dass die Städte Konstanz und Kreuzlingen eine Eishalle haben und sich die geteilt haben. Und die Kreuzlinger hatten dann gesehen, was ich in Konstanz veranstaltet habe und kamen dann relativ schnell und haben mich gefragt, ob ich nicht rüberkommen wollte und die Schweizer Mannschaften trainieren will. Und dann habe ich erst mit den Novizen, das ist so eine Schülermannschaft gewesen von Kreuzlingen, dann Junioren, mit denen bin ich aufgestiegen und dann kam die erste Mannschaft und hat mich gefragt, ob ich nicht die erste auch übernehmen könnte. Und das habe ich dann parallel zum Jura, Studium beziehungsweise nachher zu meiner Tätigkeit als Anwalt gemacht.
Du hast ja gerade eingangs erwähnt, du bist gerade in deiner Kanzlei am Bodensee. Das liegt ja, also deine Kanzlei in Baden-Württemberg, knappe 570 Kilometer von Krefeld entfernt. Schaust du denn da noch manchmal zurück oder hin nach Krefeld, was da gerade passiert?
Also, ob ihr mir glaubt oder nicht, aber ich gucke regelmäßig sämtliche Nachrichten der Krefelder Pinguine
Ja.
an. Ich bin da immer noch Feuer und Flamme und ich muss wissen, was in der Stadt passiert. Ich muss wissen, was mit diesem Verein passiert. Und ich habe auch immer noch große Kontakte zu meinem alten lieben Freund, dem Uwe Fabich und noch ein paar anderen Jungs. Uwe ist ja Ehrenspielführer in Krefeld und werde da immer mit Infos versorgt. Tatsächlich beruhigt mich die Situation, die seit letzter Saison, der Mitte oder Ende letzter Saison begonnen hat, um Peter Dreiseitel und den Boris Blank und die Jungs, die jetzt alle einkaufen. Also ich bin gerade so ein bisschen angefixt. Also ich bin da hellauf begeistert von dem, was da in Krefeld passiert.
Die Euphorie ist bei dir entstanden, was Krefeld betrifft.
Sagen wir
Jetzt.
mal so, also der gedeckte Pessimismus ist in einen Optimismus gewandelt.
Ja, die letzten Jahre war ja da doch ein bisschen chaotisch. Leidest du da als Fan dann auch richtig mit, wenn du dann siehst, aus der DEL abgestiegen, dann auch
Ja.
letztes Jahr leider nicht aufgestiegen?
Also ich fand den Aufstieg letztes Jahr gar, den Nichtaufstieg letztes Jahr gar nicht so schlimm. Weil wenn man sich den Anfang der Saison anguckt, was da los war, da konnte nichts draus werden, meiner Meinung nach. Und als die Situation sich dann etwas beruhigt hatte, da konnte man sehen, da wird konstruktiv gearbeitet und das hat sich jetzt zur neuen Saison fortgesetzt. Und deshalb gehe ich davon aus, dass das erfolgreich sein wird. Ob das jetzt unbedingt der Aufstieg ist, das finde ich ist gar nicht so maßgebend. Maßgebend ist, dass man merkt, da ist ein Rückhalt wieder in der Stadt. Die Fans stehen zum Verein und die Spieler merken es und geben das Vertrauen entsprechend zurück. Und dann kommt der Erfolg von alleine.
Man merkt, in deinen Aussagen ist es so ein bisschen so diese Trainersicht enthalten, finde ich.
Kann sein, kann sein. Aber es ist nicht Krefeld alleine. Ich muss noch was erzählen.
Ja.
Weil ich hab ja die letzten 2 Jahre in Berlin gedreht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Fan der Eisbären geworden. Das war ja
Oh, da war
letztes
ja
Jahr
letzte
nicht
Saison auch schwierig.
so, aber jedes Mal, wenn ich im Stadion war, haben die gewonnen. Das hat mir Mut gemacht. Und ich hoffe, denen auch.
Ja, da schaut es ja auch für die neue Saison ganz gut aus, den Kader, den sie
Ja,
jetzt
ich glaube
mittlerweile
auch.
zusammengestellt haben.
Ja, das sieht auch gut aus, stimmt.
Dann wollen wir als nächstes doch mal auf das DL-Schiedsgericht eingehen, das von Helmut ja schon zu Beginn angesprochen wurde. In dieses Schiedsgericht wird man ja hineingewählt. Bei dir geschah das 2019 im März in Bremerhaven. Welche Beweggründe gab es für dich, sich für einen Platz im Schiedsgericht zu interessieren?
Tatsächlich ist es ja für mich eine relativ außergewöhnliche Tätigkeit, ne? Als Anwalt stehst du auf der Seite einer Partei und vertrittst deren Interessen. Und als Gernot Trübke auf mich zukam und mich fragte, ob ich aufgrund meines Eishockey-Know-hows und natürlich meiner Tätigkeit als Anwalt Interesse daran hätte und ich gesehen habe, wer da noch alles mitmacht, dann hat mich das sehr gereizt, weil das sind sehr, sehr wissende Menschen, gute Leute, die viel, viel Ahnung vom Sport haben, die sich gerne sehr für den Sport engagieren. Und das sind die besten Voraussetzungen dafür, im Zweifel ein Urteil zu fällen, zu finden, das von der Allgemeinheit mitgetragen wird.
Ja, von diesen Urteilen kriegt man ja also das ist eigentlich das Einzige, was man von den Fans, von Fanseite aus mitbekommt. Kannst du uns vielleicht an einem exemplarischen Fall mal erläutern, wie ja eine Angelegenheit in dem Schiedsgericht behandelt wird? Wie kommt es da zu einer Entscheidungsfindung?
Also ich kann das ganz theoretisch ausführen. Es ist so, es gibt zwei Parteien, also nehmen wir an, es kommt zu einem Klageverfahren, das ist ja Voraussetzung dafür, dass wir da tätig werden. Und dann trägt die eine Seite, nämlich der Kläger, der sich zu ungerecht oder ungerecht behandelt fühlt durch eine Entscheidung, der trägt seine Argumente vor und der Beklagte, in dem Fall meistens die DEL, trägt die andere Sicht der Dinge vor. So, und das Gremium der Richter sitzt zusammen, hört sich diese Argumente an und wägt ab und kommt dann zu einer Entscheidung. Ihr müsst verstehen, dass ich zu einzelnen Fällen jetzt hier keine Stellung nehme, weil das unterliegt natürlich der Verschwiegenheit des Gerichtes, das ist klar.
Ja, blöde Frage, aber kann man da objektiv tatsächlich urteilen, weil man ja schon irgendwie von der Liga eingesetzt ist und ja eher die Interessen der Liga vertritt, oder?
Überhaupt nicht. Also das sehe ich ganz und gar nicht. Wir sind ja nicht von der Liga eingesetzt, ja, aber wir sind gewählt von den Vereinen und zwar von allen Vereinen. Das heißt für mich, wir sind allen Vereinen gleich verpflichtet. Die Liga ist ja die Organisation dieser Vereine. Und insofern ist, glaube ich, die Unabhängigkeit also garantiert.
Wer übermittelt dann die Entscheidung an den Club, wenn jetzt ein Verfahren zu Ende gegangen ist?
Das geschieht also meistens durch den Vorsitzenden oder aber im Rahmen der öffentlichen Verhandlung. Dann bekommen die jeweiligen teilnehmenden Parteien das Urteil mündlich verkündet.
Okay. Wir haben ja schon gesagt, du hast viel zu tun, neben Job und Schiedsgericht etc. etc. Wie oft lässt es deine Arbeit noch zu, Eishockeyspiele tatsächlich live in der Halle anzuschauen?
Also das kommt tatsächlich ganz darauf an, wo ich bin. Ne? Also wenn ich in Berlin bin und da längere Zeit arbeite, dann finde ich natürlich an den Wochenenden, entweder freitags oder sonntags, schon die Zeit, mal ins Stadion zu gehen. Krefeld ist leider für mich im Moment sehr, sehr schwierig, weil ich zu weit weg bin und einfach keine Fernsehproduktion in der Stadt stattfinden. Nicht? Also ist ja klassisch. Ne? Also entweder München, Köln oder Berlin, das sind so für mich so die zentralen Städte für die Produktion. Was ich ab und zu mache, ist, dass ich, Schwenningen ist ja nicht so weit hier vom Bodensee entfernt, und die Wildlings gucke ich mir auch sehr gerne an, und wenn ich dann hier bin, dann fahre ich ganz gerne rüber. Mein Sohn ist übrigens auch so richtig angefixt, der findet den Sport auch großartig, den treibt es dann sogar zu den Tower Stars nach Ravensburg. Aber nur, wenn Krefeld da spielt.
Ja, da vielleicht der freundliche Hinweis an Magenta, schaut doch einfach mal, wenn wieder Übertragung ist in Schwenningen, in die Zuschauerränge rein, ob ihr Ingo Lenzen da irgendwo erwischt für ein Interview, ne? Wir vermitteln da gerne.
Ja, mach das, ich bin da gerne zu bereit, das wisst ihr.
Ja, um die Brücke ein bisschen noch zu deiner Spielerkarriere zu bauen, du hattest ja beim Eishockey die Position des Forwards, des Angreifers inne. Welche Eigenschaften eines Eishockeyspielers konntest du denn in deine berufliche Karriere als Rechtsanwalt integrieren, mitbringen?
Also der klassische Mittelstürmer damals, und das ist ja heute auch noch so, der hat mit den Verteidigern den Aufbau des Spiels zu machen und die Übersicht zu halten und am besten dann auch die Pässe zu geben, zu den Außen- oder den verrückten Verteidiger, je nachdem, was du da für ein System spielst. Und genau das ist für mich als Anwalt gar nicht so schlecht gewesen. Aber es war was ganz anderes, wesentlich ausschlaggebender. Das heißt nämlich, die eigene Emotion im Zaum zu halten. Ich habe als ganz junger Spieler, haben wir um die NRW-Meisterschaft gegen Köln gespielt. Und ich habe mich kurzfristig nicht im Zaum gehabt und bin gefolgt worden, habe zurückgeschlagen. Und durfte dafür natürlich mit dem anderen auf die Strafbank. Und in der Halbzeit oder der Drittelpause hat mir mein Trainer damals so die Leviten gelesen, von wegen mannschaftsdienlich und sich selber da nicht zurück, oder müsste man zurückstellen und das eigene Ego auch mal zurückstellen, ne, damit man mannschaftsdienlich ist. Das war für mich eine große Lehrstunde. Wir haben das Spiel dann zum Glück noch 7-6, glaube ich, gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Und insofern war dieses eigene Versagen in Anführungszeichen damals nicht ganz so eklatant. Aber jeder, der Eishockey spielt, weiß, wie wichtig das ist, dass du dich selber mal zurücknimmst und eben nicht dich auslebst, eben für die Mannschaft. Und das ist was mir heute in meinem Berufsleben oder schon die ganze Zeit sehr, sehr geholfen hat. Mich zurückzunehmen und eben mehr für den Mandanten zu denken, egal wie sauer mich da mal jemand macht, der mir gegenüber sitzt, sondern einfach immer den Überblick zu behalten, um die richtige Entscheidung treffen zu können.
Wie bist du denn grundsätzlich dazu gekommen, dich für Rechtswissenschaften zu interessieren? Also gab es da irgendein ausschlaggebendes Ereignis oder eine tolle Anwaltsserie oder so, die dich da hingebracht haben?
Als ich angefangen habe zu studieren, war das mit den Serien und dem Stream noch nicht so angesagt, nicht? Das ist ja schon ein paar Jahre her. Es gab tatsächlich einen ganz, ganz entscheidenden Moment, und das war ein Prozess, ein Nazi-Prozess. Da wurde damals, das nannte man, der hieß der Majdanek-Prozess. Das war der letzte große Prozess gegen weibliche KZ-Wächterinnen. Und der fand in Düsseldorf statt. Und den habe ich mit dem Geschichtsleistungskurs besucht und habe da viele Seiten gesehen. Nämlich einmal die Angeklagten, dann die Zeugen, die mich sehr, sehr bewegt haben. Und dann auch so Unverbesserliche, die draußen auf dem Gang standen und sagten, ja, das muss doch irgendwann mal alles ein Ende haben. Und da ist so dieser Wunsch, sich für andere einzusetzen, besonders gewachsen. Jetzt kommt dazu, nicht? Dieser Werdegang, der ist ja geprägt auch durch die Schulzeit, da bist du Klassensprecher im Verein, bist du der Captain und so bildet sich dann irgendwann mal der Wunsch heraus, Jura zu studieren. Zumindest war das bei mir so.
Wir haben mal in unserer Recherche einen Punkt gesehen bzw. herausgearbeitet, da haben wir gedacht, da verlesen wir uns. Wir nehmen das jetzt mal für bare Münze. 1988 hast du ein Referendariat in einem Anwaltsbüro in Rio de Janeiro gemacht. Wie kam es denn dazu?
Also das stimmt tatsächlich. Ich habe ein halbes Jahr in Rio gelebt und es kam ganz einfach durch die Musik dazu. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt einen großen Faible gehabt für Astro Gilberto und Stan Getz. Das ist so ein bisschen Jazz. Was jeder von euch kennt, ist sicherlich Girl from Ipanema. Das ist der Song, mit dem Astro Gilberto groß wurde und weltweit bekannt wurde. Und mich hat diese Sprache so fasziniert. So, und dann habe ich gedacht, ich schreibe jetzt einfach mal ein Bewerbungsschreiben an eine deutschsprachige Kanzlei in Rio de Janeiro. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die haben zugesagt. Und so war ich 6 Monate in Rio.
Deine Schwerpunkte als Rechtsanwalt sind ja das Ehe-, Familien- und Erbrecht. Diese Sachen erklären sich eigentlich relativ von selbst, aber auch im Strafrecht bist du tätig. Kannst du für die Hörer kurz umfassen, was Strafrecht denn alles bedeutet?
Also da seid ihr einer Fehlinformation aufgesessen. Ehe und Familienrecht ist überhaupt nicht mehr in meinem Beritt. Das ist bestimmt 15 Jahre her oder 20. Also ich mache im Endeffekt bearbeite ich nichts anderes als, wie du richtig gesagt hast, Strafrecht. Ich bin auch Fachanwalt für Strafrecht. Und Erbrecht, das sind so die großen Rechtsgebiete, die wir hier in der Kanzlei vertreten. Das Strafrecht war für mich schon immer das Becken, in dem ich mich am wohlsten gefühlt habe und in dem du wirklich auch wie der klassische Anwalt arbeiten kannst, nämlich du hast einen Mandanten und du verteidigst ihn. Und das war was ich immer machen wollte. Ich wollte verteidigen. Zivilrechtliche Ansprüche, das heißt die Ansprüche, wenn es ums Geld geht, sind ja mögen auch interessant sein, aber mich hat immer diese Existenz, um die da gekämpft wird, gereizt. Und das ist nun tatsächlich so, wenn du einen Menschen hast, der angeklagt ist wegen einer schweren Körperverletzung oder wegen eines Raubes oder wegen des Mordes oder wegen eines großen Drogendeliktes, dem droht ja komplett die Existenz wegzubrechen. Mhm. Und das sind Dinge, die mich besonders reizen. Das sind Vorgänge, in denen ich immer den Einfluss hatte, du kannst den Menschen besonders intensiv helfen, weil eben die Fallhöhe auch so groß ist, nicht? Und du hast Einfluss auch darauf, was in der Zukunft zu passieren hat. Du kannst jemanden vielleicht auch, das hört sich jetzt sehr pathetisch an, will ich gar nicht so verstanden wissen, aber wieder auf den rechten Pfad zurückführen, indem du ihn entweder von der Drogensucht wegbringst oder aber indem du ihm, wenn er einmal einen Fehler in seinem Leben gemacht hat, wieder auf die rechte Bahn bringst, indem du ihm aufzeigst, wie er die Haftzeit gut nutzen kann, wie er vielleicht eine Ausbildung machen kann als Jugendlicher, um nach der Haftzeit einen Lehrabschluss zu haben, um wieder in die Gesellschaft integriert zu werden. Und das sind alles so Punkte, die mich ungeheuer gereizt haben. Und deshalb von Anfang an Strafrecht. Und dann habe ich auch, als dieser Titel Fachanwalt für Strafrecht eingeführt wurde, war ich auch einer der Ersten hier in Baden-Württemberg, die den hatten.
Das heißt, du siehst in der Verurteilung eigentlich auch positive Dinge. Es gilt nicht nur, Freispruch ist was Gutes für einen Mandanten, sondern man kann auch aus einer Verurteilung was Positives ziehen.
Also man muss ja mal sich vor Augen führen, wie hoch ist die Freispruchquote in Deutschland? Habt ihr eine Ahnung? Wollt ihr mal raten mit mir?
Überhaupt nicht.
Ja, dann rat doch einfach, wie viel Prozent Freisprüche gibt's? Eine Idee?
65%.
So, also es sind genau 3%. 3 von 100 Anklagen in Deutschland gehen mit einem Freispruch aus. So, und dann kannst du dir ungefähr schon vorstellen, wie oft du als Verteidiger in den Genuss eines Freispruchs kommst. Das ist eher seltener der Fall, weil, da muss man der deutschen Staatsanwaltschaft was zugute halten, die Ermittlungstätigkeiten in Deutschland doch sehr gewissenhaft stattfinden. Und die Staatsanwaltschaft soll ja die objektivste Behörde der Welt sein. Als Verteidiger habe ich da, kann ich dem nicht immer zustimmen, nicht? Weil ich glaube, da wird da manchmal was vergessen, dafür bin ich aber dann da. Aber es ist schon gut ermittelt und deshalb ist die Freispruchquote relativ gering. So, dann heißt es für uns natürlich, ein großes Ziel ist eine Strafmaßverteidigung. Da geht es dann darum, dass wir schauen, was ist denn das günstigste Maß für den Angeklagten. Und da ist natürlich meistens dann die Bewährungsstrafe im Fokus, die man haben möchte, oder aber eine Freiheitsstrafe, die doch ja eine Zukunft ermöglicht und nicht komplett verhindert. Mhm.
Wenn wir so ein bisschen in die Praxis schauen, ich meine, du bist bekannt ja aus dem Fernsehen auch. Kommen denn dann Mandanten auch in deine Kanzlei und sagen, hey, Herr Lenzen, können Sie da mal meine Sache hier, mein Delikt einfach mal schnell bearbeiten, so frei nach dem Motto, der Herr Lenzen, das macht er einfach schneller, weil man kennt ihn ja aus dem Fernsehen. Wie können wir uns das denn in der Praxis vorstellen?
Ja, ganz einfach. Wir übernehmen keine Mandate, die aus dem Fernsehen kommen. Und jetzt ist die große Frage, wie kriegt ihr das denn raus? Ganz einfach, indem wir fragen, woher rufen Sie denn an? Und wenn wir dann hören, die Menschen rufen von weiter her an und sind nicht im Bodenseegebiet oder sagen, der und der hat sie empfohlen hier aus dem Umfeld, dann wissen wir, die kommen aus dem Fernsehen. So, und dann versuchen wir den Leuten natürlich zu erklären, dass eine Verteidigung hier vor Ort, beziehungsweise bei Ihnen vor Ort, durch mich, der dann ewig weit reisen muss, überhaupt keinen Sinn macht. Weil erstens ist es ja auch mühsam für die, zu Besprechungen zu mir zu kommen. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganze Menge Fachanwälte für Strafrecht oder Spezialisten im Erbrecht, die vor Ort sind und die genauso gut arbeiten können wie ich. Und dann wird dann auch immer noch, oder meine Dame hier, meine Assistentin, die erklären dann auch immer noch, dass Fernsehen ja auch ein bisschen Fiktion ist, nicht? Und dass es keinen Anwalt gibt, der, wie ich im Fernsehen zum Beispiel bei Lenzen Partner oder bei Lenzen übernimmt, 100% Quote hat, Erfolgsquote hat, dass es dem Fernsehen geschuldet ist und dem Unterhaltungswert des Fernsehens und dass es wenig mit der Realität zu tun hat.
Bemerkst du da grundsätzlich im Gerichtssaal eine andere Reaktion, wenn du den Saal betrittst, weil dich ja quasi jeder kennt und so eine Art Promi-Status, sage ich jetzt mal, hast?
Ich mache das grundsätzlich so, wenn ich zu einem Gericht komme, bei dem man mich nicht kennt, dann gehe ich vorab zum Richter und stelle mich vor und sage, ich bin der und der und ich freue mich, Sie kennenzulernen. Und der sagt dann hoffentlich meistens das Gleiche. Und dann ist diese Fernsehgeschichte komplett außen vor, weil ich großen Wert darauf lege, dass Fernsehen in meiner anwaltlichen Tätigkeit vor Gericht keine Rolle spielen darf. Und das tut sie auch nicht. Es mag sein, dass der eine oder andere sagt, naja, kommt der Typ aus dem Fernsehen, ne? Mehr Show als sonst irgendwas. Das kann sein, das kriege ich aber gar nicht mit, weil die Menschen mir sowas natürlich nicht sagen. Ja? Aber ich habe, und das kann ich wirklich unumwunden sagen, keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass ich meistens auch im Bodenseegebiet, wie ich gesagt habe, tätig bin und mich hier fast alle kennen und die wissen, der ist kein Showmaster, der ist ein Anwalt, der seriös ist.
Da können wir auch gleich die Brücke schlagen zu deiner TV-Karriere. Wie du gerade schon gesagt hast, ist vieles im Fernsehen Fiktion. Also wir haben mit Schauspielern zu tun, die bestimmte Dinge eben einfach ja, so tun, als ob sie es wären. Bei dir, du bist tatsächlich Rechtsanwalt und übst somit den Beruf aus, den du ja zu Beginn zum Beispiel in der Serie Richter Alexander Holt auch ausgeübt hast. Wie kam es zu deinem Engagement bei dem Sender?
Also es ist ja erstmal gar kein Engagement bei einem Sender, sondern es ist ein Engagement bei einer Produktionsfirma. Also du durchblickst ja erstmal gar nicht, was ist denn das? Ich glaube, ich wusste, als ich die ersten Sendungen für Alexander Holt gedreht habe, da waren die noch nicht on air, das heißt, es wurde noch nicht ausgestrahlt. Da wusste ich, glaube ich, nicht unbedingt, dass es für Sat.1 ist. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Also für mich war die Produktionsgesellschaft mein Vertragspartner, für den ich gearbeitet habe. Und die hatten sich kundig gemacht. Die hatten geschaut, wer ist denn da als Strafrechtler unterwegs, als Strafverteidiger. Und ich habe zum damaligen Zeitpunkt nicht nur den Titelfachanwalt für Strafrecht schon gehabt, sondern auch eine Internetpräsenz. Das heißt, die konnten googeln und haben mich gefunden. Und so kam es. Also ich wusste überhaupt nichts von meinem Glück und habe auch erst gesagt, nee, mache ich eigentlich nicht. Schaffe ich nicht, schaffe ich auch zeitlich alles nicht, bis man mich da überzeugt hat.
Als die erste Anfrage fürs TV kam, sieht man das dann nicht erstmal auch aus deiner Sicht kritisch? Also schließlich so ein Auftritt im Fernsehen kann ja auch negative Auswirkungen auf dein reales Leben und auch natürlich für deine anwaltliche Tätigkeit haben.
Ja, natürlich. Also völlig berechtigte Frage. War bei mir damals auch so. Ich habe auch gefragt, was macht ihr denn da? Und dann sagten, ja, wir machen sowas Ähnliches wie Barbara Salisch. Ich wusste aber nicht, was Barbara Salisch ist. Ganz einfach, weil ich abends nach Hause kam, zum damaligen Zeitpunkt, das ist heute ja auch noch so, und kein Nachmittagsfernsehen gucken konnte. Das heißt, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Dann habe ich mir in den Ferien eine Sendung angeguckt von Salisch und war nicht gerade begeistert. Und dann hat aber meine Frau und mein Bruder, die haben mich dann überredet und haben gesagt, jetzt guckst dir doch mal an, wie Fernsehen gemacht wird. Das kann doch ganz interessant sein. Und das hat mich dann tatsächlich dazu gebracht zu sagen, okay, ich mache mal zwei Sendungen mit und schaue mir das mal an. So, und als das dann abgedreht war, also diese beiden Sendungen an einem Nachmittag, war ich so Feuer und Flamme, weil ich das so toll fand, mit den Menschen da so einen kleinen kreativen Prozess erleben zu dürfen, dass ich gesagt habe, das hat mir Spaß gemacht. Und wenn ihr das nochmal haben möchtet, dann meldet euch.
Kannst du dich an deine erste Sendung, deinen ersten Drehtag noch erinnern? Wie war das für dich?
Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Da ist nämlich eines passiert, man verkabelte mich, das heißt, ich bekam ein Mikro und dann sagten die zu mir, jetzt machen wir mal eine Tonprobe, was hast du denn gegessen? Dann habe ich das dann gesagt und er sagt, ja mal, du redest zu leise. Und ich sage, hoppla, hier kannst du laut reden, hier kannst du richtig Feuer geben, da bin ich aber dabei. So, und dann war die Stimme da und ich merkte, dass ich begeistert war.
2003 bis 2009 hattest du ja dann deine eigene Serie Lenz und Partner. Mhm. War das denn eine Idee von dir oder die der Produktionsfirma, auch vor allem vom Namen her? Wie ist das damals zustande gekommen?
Die Produktionsfirma, für die ich Alexander Holt gedreht hatte, die hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine eigene Serie zu machen. Ich mache das jetzt mal in Kurzform. Der Prozess war ein etwas längerer, aber das war im Kern die Frage, die an mich kam. Mhm. Und ich hatte dann zuerst mal gesagt, ja, nee, ich weiß nicht, weil ich nicht weiß, wie ich das mit meinem Arbeitsalltag als Anwalt in Verbindung bringen kann. Und dann sagte, ja, jetzt lass doch einfach mal versuchen, wir drehen mal Piloten. So, und dann hat mir diesen Piloten gedreht und dann rief der Produzent an und sagte, du, wir müssen dem Kind jetzt einen Namen geben. Können wir deinen Namen haben? Können wir das Ding Lenzen und Partner nennen? Und dann habe ich gesagt, ja, könnt ihr machen, aber wie groß, also ich habe, glaube ich, gar nicht mal gefragt, wie groß wird das? Ich hatte gar nicht die Vorstellung, darüber nachzudenken, wie viel Folgen das dann schlussendlich werden. Und habe ja gesagt. So, und vorangegangen war natürlich nur die Frage, sag mal, kannst du einen Detektiven spielen? Und ich sage, nee, kann ich nicht. Also wenn, dann spiele ich einen Anwalt. die Zuschauer kennen mich ja von Alexander Holt schon als Anwalt. Aber ich arbeite gern mit Detektiven zusammen. Wir können das ja so ein bisschen amerikanisch aufziehen. Ja. So, und das war dann die Idee, die wir im Endeffekt dann gemeinsam entwickelt haben, wobei der Produzent dann schon sein Übriges dazu getan hat, dass es erfolgreich wird. Das hätte ich damals noch gar nicht gekonnt, das ist ja klar.
Hattest du da auch Coachings oder eine Schauspielschule irgendwie integriert oder ist es einfach Learning by Doing gewesen bei dir?
Es war tatsächlich Learning by Doing, aber dieses Learning by Doing nicht durch mich selbst, sondern durch Kameraleute. Du hast dann ja einen Kameramann, der seine Kamera auf dich hält und da habe ich einen wunderbaren jungen Mann gehabt, der relativ schnell zu mir kam und sagte, du, pass auf, die Bewegung, die Mundbewegung oder hoch, runter, das wirkt gut oder das wirkt nicht gut. Und der kam auch zweimal zu mir und sagte, das war jetzt echt unsympathisch, was du da gemacht hast. Und dann merkst du auf einmal, was so mit dir passiert. Ne? Und du beobachtest dich dann auch anders und dann guckst du dir natürlich ganz viel an, ne? und versuchst von anderen zu lernen und dann schaust dir Filme auf eine ganz andere Art und Weise an. Und ich weiß noch, ich habe mir dann, weil wenn du lange drehst und lange am Set stehst, dann wirst du manchmal müde. Und dann fängst du auch, oder meine Schwäche war, dass ich angefangen habe zu nuscheln und nicht mehr ganz so deutlich gesprochen habe. Und dann habe ich mir tatsächlich eine Sprechtrainerin gesucht, eine ältere, erfahrene Dame, mit der ich dann nach den Drehtagen abends noch Sprechübungen gemacht habe. Das hat mir sehr geholfen, das hilft mir heute noch.
Wie fühlt es sich denn an, eine eigene Serie zu haben, in der man selbst der Star ist?
Für mich nicht merklich, weil für mich immer nur entscheidend war, mit dem Team zu arbeiten. Also das, was mich am Fernsehen reizt, ist das, was mich damals auch beim Sport gereizt hat. Du bist Mitglied einer Mannschaft Und so ist das beim Fernsehen auch. Die Mannschaft besteht da nicht aus Mitspielern, sondern vielmehr aus, ich sage jetzt mal, als Schauspielkollegen oder Kameraleuten, Toningenieuren, einem Setaufnahmeleiter, einem Produktionsleiter, einem Producer. Und das ist für mich das, was es so interessant gemacht hat. Und den Begriff Star, den kenne ich heute noch nicht. Ich bin Mitglied eines Teams und habe Bock, mit denen zu arbeiten. Ich gucke mir auch meine eigenen Formate nicht an. Das heißt, ich habe vielleicht ein paar Sendungen von Lenzen und Partner oder auch von Lenzen übernimmt, anfänglich mir angeguckt, um zu sehen, wie ist die Kameraeinstellung, wie sind die Kameras im Auto ausgerichtet, aber wirklich nur aus technischem Interesse, um zu sehen, ist das, was wir machen, kommt das auch wirklich im Bild so rüber. Aber um mich selber anzugucken, wie ich im Fernsehen bin, nee, das sollen andere machen, da langweile ich mich eher bei. Außerdem finde ich es auch immer so ein bisschen unangenehm. Also ich will mich gar nicht sehen.
Ja, das ist wie bei uns Podcastern, also ja, ne? Sich selbst zu hören ist auch wieder eine andere Geschichte, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Wie war das denn in deinem Umfeld, in deinem beruflichen, in deinem freundschaftlichen und auch bei der Family, wie kam das an, dass du da plötzlich im Fernsehen zu sehen warst?
Also Family ist relativ einfach. Mein Sohnemann war damals noch sehr, sehr klein und die Serie war für den schon mal gar nichts. Der fand es einfach toll, wenn er mich am Set abgeholt hat mit meiner Frau zusammen, dass die Kameraleute so nett zu dem waren. Und im Laufe der Zeit, wir haben das ja 7 Jahre gemacht, brachte er dann auch einen Fußball mit oder sein Schwert mit, sein Ritterschwert mit. Und dann wurde am Set wurde dann halt gekämpft. Das war für meinen Sohn interessant, aber nicht, dass der Papa vor der Kamera steht. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Interessiert übrigens heute noch nicht. Deshalb hat das auf die Familie überhaupt keine Auswirkung gehabt. Wenn man das jetzt beruflich fasst, ja, zeitlich natürlich, ne, weil ich viel, viel mehr Zeit fürs Fernsehen gebraucht habe, als ich ursprünglich gedacht habe und dadurch weniger Zeit im Büro sein konnte. Und was ein Nebeneffekt ist, ist halt wirklich, wenn du dann bei Gericht bist, dann fragt dich der eine oder andere Beamte mal, ob er ein Autogramm haben könnte oder andere Parteien, die bei Gericht gerade auf dem Flur sind, fragen, ob sie ein Foto haben könnten. Aber das ist auch alles. Ansonsten hat sich am Leben, mit Ausnahme von größerer Reisetätigkeit, nicht viel geändert.
Es folgten ja dann auch noch weitere Sendungen, also zum Beispiel Ingo Lenzen, Ihr Urteil bitte, Lenzen klärt auf oder auch das Service-Magazin mit Ingo Lenzen. Was war dir denn bei diesen Produktionen besonders wichtig?
Das waren ja im Endeffekt Moderationen von Rechtssendungen. Und da war das Entscheidende, dass ich mich bemüht habe, das, was ich rechtlich erklärt habe, möglichst einfach zu erklären, damit der Zuschauer damit auch was anfangen kann. Was danach kam, zum Beispiel Lenzen Live, da ist natürlich ein ganz anderer Fokus. Da heißt, du stehst 2 Stunden alleine vor der Kamera, nur im Telefonhörer und mit dem Schreibtisch bewaffnet und musst die Leute natürlich auch unterhalten. Da ist neben dem juristischen Rat, den du gibst, oder der juristischen Empfehlung, der Unterhaltungswert ganz entscheidend. Nicht? Und ansonsten ist, glaube ich, für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, immer darauf zu achten, dass es glaubwürdig ist und dass du authentisch bist. Ich glaube, das ist das Wesentliche, ist vielleicht auch der Erfolg der Serien, dass wir das alle geschafft haben, glaubwürdig und authentisch rüberzukommen.
Wenn wir schon beim Erfolg der Serien sind, jede Produktion trägt ja deinen Namen im Titel. Hast du dir das so gewünscht oder macht man das eben, weil es ein Erfolgsgarant für TV-Produktionen ist und man weiß, wenn wir das drinstehen haben, dann funktioniert es einfach?
Das dürfte mich nicht fragen, das müsste die Sender fragen.
Okay, das heißt, du hast da gar nicht viel mitgesprochen?
Doch, natürlich spreche ich mit. Also es gibt, glaube ich, also wenn ich meine, es ist ja so, dass ich mit der ProSiebenSat.1-Gruppe seit über 20 Jahren im besten Einvernehmen bin. Und natürlich unterhalten wir uns darüber, was den Zuschauer interessieren könnte und was ihn fesseln könnte oder was ihn dazu bringt, eine Sendung anzuschauen. Und offensichtlich ist der Sender der Meinung, oder mir ist es ja, läuft es ja nicht zuwider, immer den Namen oder meistens den Namen mit in den Titel zu nehmen. Man schaut ja immer, dass, aber ich rede da ungern über mich selber, das ist so komisch. Ich würde das gern über jemand anderen sagen, aber es gibt ja gewisse Marken, die sich etabliert haben. Und offensichtlich ist dieser Name wohl auch eine davon.
Jetzt haben wir schon besprochen, wie du zum Fernsehen gekommen bist, vor allem so in diesen Anfangsjahren. stellen wir uns zumindest vor, dass er dein eigentlicher Beruf als Rechtsanwalt durch diese Fernsehauftritte oder durch diese Fernsehproduktionen schon ein bisschen zurückstecken musste auch. Oder hast du das alles wirklich so 50-50 balancieren können? Ich meine, dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Wie hat man das denn alles unter einem Hut gebracht?
Also das ist immer ganz unterschiedlich gewesen. Also die Jahre, in denen ich Lenzen und Partner gemacht habe, haben wir immer also nicht die ganze Woche produziert, sondern ich war an drei Tagen involviert. Das heißt, die anderen beiden Tage blieben mir noch für die Kanzlei. Als ich dann, als diese tägliche Serie beendet war, zunächst einmal 2009, dann gestaltet sich der Tag oder die Drehtage natürlich auch etwas anders. Du bist nicht mehr von morgens bis abends vor der Kamera, sondern es gibt einzelne Produktionen, für die du dann gebucht wirst und an denen du dann nicht in der Kanzlei bist. Aber da bleibt mehr Zeit wieder für die Kanzlei. Letztes Jahr zum Beispiel, als wir in Berlin Lenzen übernimmt gedreht haben, habe ich 200 Drehtage gehabt. Und da könnt ihr euch vorstellen, da blieb nichts mehr für die Kanzlei. Vielleicht noch 10%. Aber fast alles nur noch übers Telefon oder über den Mailverkehr. Also es kommt immer auf die Produktionen an, die dann entsprechend Auswirkungen darauf hat, wie viel Zeit ich fürs Büro noch habe oder nicht.
Wirst du aufgrund deiner Fernsehauftritte oft erkannt? Oder wie reagieren Personen in der Öffentlichkeit auf dich?
Also ich mache jetzt seit über 20 Jahren Fernsehen. Und von diesen 20 Jahren, glaube ich, 10, 12 Jahre täglich in einem der größten Sender in Deutschland. Und ich glaube, das ist relativ normal, dass die Leute einen auf der Straße erkennen. Und wenn du mich fragst, wie die reagieren, immer sehr, sehr freundlich. Also ich habe, glaube ich, in den ganzen 20 Jahren, ist, glaube ich, zweimal erlebt, dass Leute irgendwie unfreundlich waren oder ohne Grund unhöflich waren. Ansonsten sind das immer ganz, ganz nette Begegnungen. Die Menschen grüßen mich, ich grüße die. Der eine fragt, ob er ein Selfie haben kann. Der andere fragt, ob er ein Autogramm haben kann. Und es gibt auch mal welche, die sagen, könntest du mir ganz kurz einen Rat geben? Und wenn ich die Zeit habe, höre ich da auch noch zu.
Wie ist es beim Eishockey, wenn du beim Eishockey bist? Weil, wie schon eingangs erwähnt, ich glaube, dich bringt man ja eher mit einer TV-Produktion oder mit TV-Sendungen in Verbindung, aber jetzt eher nicht mit dem Eishockey. Sind da Leute überrascht, dass du da bist?
Weiß ich gar nicht. Also mit denen ich spreche, die wissen meistens, dass ich einen Hintergrund habe, der mit Eishockey zu tun hat. Weiß ich nicht, wir unterhalten uns aber dann eher über das Spiel. Ne? Also okay. Wenn ich da irgendjemand neben mir habe, der sagt, boah, geiles Tor. Ne? Und ich sage, ja genau. Richtig geil. Weißt du, so, also das Thema ist da, spielt da gar keine Rolle. Also für mich zumindest nicht und ich glaube für mein Gegenüber auch nicht.
Ja, spätestens nach dem Podcast weiß eh jeder, Ingo Lenzen, Eishockey, das ist eins. Das gehört zusammen.
Das wäre toll, oder? Das würde mich doch freuen.
Ja, um nochmal kurz auf das Fernsehthema zu kommen. Die Recherche hat ergeben, dass 2022 du und Sat.1 verschiedene Wege gegangen seid oder ab dem Zeitpunkt gehen wolltet. Kannst du was zu den Hintergründen zu dieser Trennung sagen?
Ja, es gibt gar keine Trennung. Also es hat ein einziges Mal eine Schlagzeile in einer großen deutschen Zeitung gegeben, die glaube ich, berichtet hat, die ziehen Schlussstrich. Es ist kein Geheimnis. Es gab letztens einen größeren Artikel anlässlich der Bekanntgabe, dass ich eine Produktionsgesellschaft mit einer anderen großen TV-Produktionsgesellschaft gemeinsam gegründet habe. Und da wurde veröffentlicht, dass ich exklusiv einen langjährigen Vertrag mit Sat.1 habe. Vielleicht sollte man das nochmal etwas fetter schreiben in dieser großen deutschen Zeitung. Es hat nie eine Trennung gegeben. Wir sind seit 2001, glaube ich, fest miteinander verbandelt. Und das Einzige, was sich geändert hat, dass ich mittlerweile exklusiv bei der Sendergruppe bin.
Ja, dann konnten wir innerhalb dieses Podcasts auch damit aufräumen, mit diesen Gerüchten und den Meldungen.
Ja, ich meine, es hat ja dieses Jahr, ich weiß gar nicht, wie die dazu kommen kann. Wir laufen täglich mit Lenzen übernimmt 2 Stunden in Sat.1. Ich habe unzählige Produktionen dieses Jahr für Sat.1 gemacht, angefangen mit der Strandkanzlei bis über Auftritte im vollen Haus, die in schöner Regelmäßigkeit stattfinden. Also alles andere ist wahr als eine Trennung.
Ja, schön, dass wir das klären konnten. Gibt es bestimmte Situationen aus dieser, ja, aus der Fernsehbranche, sage ich mal, an die du dich besonders gerne zurückerinnerst? Irgendwelche Highlights?
Tatsächlich. Ja, also für mich, ich muss es hier auch nochmal erzählen. Also die Produktion von Lenzen übernimmt, die ich in den letzten 2,5 Jahren genießen durfte, die war von einer dermaßenen Einigkeit unter den Mitarbeitenden, angefangen von den dreien, die immer ständig vor der Kamera waren, Ben, Sarah und ich, bis hin zu dem Produktionsfahrer, also über Kamera, Producer, CVDs, Redakteure, Autoren. Ich hoffe, ich habe jetzt garantiert wieder jemanden nicht genannt, meine Maskenbildnerin, meine Kostümbildnerin. Es war ein Traum, mit diesen Menschen arbeiten zu dürfen. Und das ist für mich das eigentliche Highlight, dass du, und ich habe das ähnlich ja schon erleben dürfen, Jahre vorher mit Lenzen und Partner. Es ist wieder immer wieder das große Highlight, dass du mit Menschen in einem kreativen Prozess so viele Jahre arbeiten darfst. Und das ist was ich nie vergessen werde. Und da sind einzelne Highlights, die ich gemacht habe, die treten da wirklich zurück. Also Highlights, die mich persönlich jetzt betroffen getroffen haben. Ne? Da gab es so unzählige. Also es gibt eine Sendung, die mir sehr, sehr große Freude gemacht hat, unter anderem, die alleine mich betroffen hat. Da durfte ich meine Sportstars der vergangenen Jahre kennenlernen anlässlich des Laureus Awards. Und das war natürlich für mich als Sportler ein Becken voller Freude. Aber wie gesagt, das ist ein sehr persönliches Moment gewesen. Mich hat immer mehr und interessiert immer mehr das, was ich mit den Crews erleben darf.
Ja, zum Abschluss noch natürlich eine eishockeyspezifische Frage. Du hast ja vorher schon ein paar Städte genannt, in denen du ja öfters bist. In welchem DEL-Stadion werden wir dich denn als nächstes treffen können oder erwarten können? Das DEL-Öffnungsspiel ist ja beispielsweise München gegen Düsseldorf am 14.09.
Also da werde ich aller Wahrscheinlichkeit, nee, ganz sicher nicht sein, weil ich da in einer anderen Stadt bin, das weiß ich schon. Aber es gibt drei Stadien, in denen ich dieses Jahr sein werde. Also das kann ich sicher sagen, das ist Krefeld, Berlin und Schwenningen.
Sehr gut. Sehr gut. Dann, liebe HörerInnen, wisst ihr Bescheid, wo ihr Ingo Lenzen vielleicht mal treffen könnt? Nämlich in einem dieser Stadien. Und da würdest du sicherlich über einen kleinen Plausch mit Fans auch freuen, oder?
Ja, natürlich. Klar. Immer. Wenn es um den Sport geht, immer.
Sehr schön. Ja, danach kann ja eigentlich gar nichts mehr kommen. Ingo, danke für deine Zeit. Hat uns wirklich großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können dich vielleicht zum Thema Krefeld auch mal wieder bei uns einladen.
Wann immer ihr wollt. Meldet euch. Ich bin gerne dabei. Vor allen Dingen dann, wenn es um den Aufstieg geht.
Ja, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen.
Mal schauen, wie lange das dauert.
Ja, das weiß man nicht. Da habt ihr recht.
Ja, und für euch HörerInnen, wenn euch das gefallen hat, teilen, liken, kommentiert. Ihr könnt uns auch gerne Nachrichten schicken. Ja, bleibt uns nur noch zu sagen, wie gesagt, danke Ingo für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ich danke euch herzlich für eure Zeit. Dankeschön.
Danke dir. Bis denn.
Ciao, ciao.
Servus.
Ciao.